ARD. Talk mit Tees.
Ich bin erstmal neugierig auf alles, was ich nicht kenne.
Ja.
Ja, ich bin in der Arbeit, möchte ich nicht das machen, was ich schon mal gemacht habe. Ich weiß, was ich kann, mich interessiert, was ich nicht kann. Wir kannten natürlich unseren Lindenberg, ja, aber ihr kanntet unseren Gundermann nicht.
Auch einige aus der DDR kannten Gundermann nicht.
Ich kannte ihn auch nicht. Ich wusste, wie er aussieht, und wenn da Plakate waren in den 90ern, hier spielt wer der singende Baggerfahrer, habe ich einen Bogen drum gemacht. Der war mir einfach zu ostig. Ich kann mir entweder die Figur drauf schaffen, die Dialoge oder die Songs. Ja. Aber alles drei. Also, das ist
hat
ja.
Hat er erwarmt? Nein.
Er sagte, ohne Druck keine Braunkohle. Und dafür habe ich ihn dann aber auch bis 4 Uhr morgens, dann konnte er nicht schlafen, weil ich dann nachts immer vor dem Dreh die Songs üben musste. Man hört immer, je älter man wird, die Musik seiner Jugend, auch wenn sie scheiße ist. Ja, ja, wir waren jung und verliebt.
Hallo, mein Name ist Christian Tees und ich habe das Glück, mir all die Menschen einladen zu dürfen, die spannend sind. Und dazu gehört auch mein Gast in dieser Folge Podcast. Es ist Alexander Scheer, einer der wandlungsfähigsten Schauspieler in Deutschland, ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis für seine Darstellung als Liedermacher Gundermann, den singenden Baggerfahrer aus der Lausitz. Dann bekam er den nächsten Filmpreis für seine Rolle als Anwalt in Rabir Kurnaz gegen George Bush. Und 2025 ist er gleich zweimal nominiert in der Kategorie bester Nebendarsteller, tritt also gegen sich selbst an, für Köln 75 und In Liebe, deine Hilde. Einige kennen ihn aus dem Film Sonnenallee. Damals hatte ich ihn nicht so parat. Das ist auf jeden Fall der Film, auf den er jahrzehntelang angesprochen wurde. Ich habe ihn eigentlich erst mit Gundermann entdeckt. Das war 2019. Er war sensationell als singender Baggerfahrer aus der Lausitz, ein Liedermacher, der in der DDR bekannt war. Und seit ich ihn gesehen habe in diesem Film, war es mein Wunsch, mit Alexander Scheer zu sprechen. Und jetzt, nach Jahren, nach all diesen Jahren, hat es geklappt und das Warten hat sich gelohnt. Er kam mit Hut und langem Mantel reingeweht, war gleich total offen und ich wusste sofort, mit dem kann ich alles machen. So hatte ich zum Beispiel ein fiktives Interview mit Gundermann vorbereitet, in dem Alexander Scheer dann nur mit Songzeilen aus dessen Liedern antwortet. Ich hatte natürlich gehofft, dass er daran Spaß hat, und so war es dann auch. Und es war fast so, als hätte er nochmal wieder ein paar Dinge selbst entdeckt an diesem Gundermann. Und das, obwohl er jedes Jahr mit Gundermann-Songs und auch Regisseur Andreas Dresen auf der Bühne mehrfach unterwegs ist mit den Songs von Gundermann. Es hat richtig Spaß gemacht, denn Alexander Scheer ist ein bisschen verrückt, ein bisschen schräg und wahnsinnig neugierig auf alles, was er nicht kennt. Deswegen hat er auch richtig Bock auf diese Begegnung.
Ein Podcast von SWR 3.
Hallo Christian, ich freue mich sehr.
Guten Tag.
Duzen wir? Siezen?
Ja,
duzen?
Nein, wir duzen.
Wir duzen uns. Okay.
Also, oder bist du bist ja kein Siezer.
Nee, ich bin Duzer.
Also, ja, ich bin Duzer.
Sehr gut, okay.
Bevor wir jetzt den ganzen Sermon wieder runterrattern, den du so oft hörst, was du alles nur gemacht hast.
Danke.
Irgendwie in drei Sätzen, stell dich gerade selber vor.
Bitte was? Auch noch.
Das ist das Schlimmste, oder?
Ja, oder?
Das hasst man, ne? Nein, musst du nicht.
Alexander Scheer, googelt mich.
Ja, noch kürzer, als ich dachte. Na, super. Wo kommst du gerade her? Aus der Datsche?
Nee, es ist ja langsam Zeit, wieder auch die Kräuter zu säen und für die Tomaten, die kann man schon. Aber nee, ich komme gerade aus dem Dorint Hotel und da haben wir ein Interview gemacht, ein Doppelinterview für die Morgenpost. Okay. Sam Riley und ich im Doppelinterview für die Doppelnominierten.
Denn du bist mal wieder dabei beim Deutschen Filmpreis, gleich mit zwei Nominierungen.
Oh mein Gott.
Bisschen absurd eigentlich.
Es ist ein bisschen absurd. Ja, also wirklich, man freut sich sehr. Ja, die Wertschätzung der Branche ist balsam. Aber ich denke mir dann auch, Mensch, Kinder, warum nehmt ihr immer dieselben? Und so ist der, vielleicht ist der Zirkus auch zu klein. Ja, ich war neulich, guckt jetzt Mord mit Aussicht, darf man das sagen?
ZDF,
ARD-Serie, eine alte Serie, wird jetzt wiederholt.
Theoretisch gesehen sind wir in der ARD.
Ist es ARD.
Ja, ne? Du dürftest aber auch ZDF nennen.
Ist es eine ZDF-Serie? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, Mord mit Aussicht ist ARD meine.
Es läuft jetzt auf Netflix. Das darf man auch nicht sagen. Aber
natürlich, man darf das alles sagen.
Alles sagen, sehr gut. Und ich habe das damals nie geguckt, das ist ja 15 Jahre her oder so. Ich dachte, ach, Caroline Peters, kennst du? Ich sage, ja, damals aus Hamburg, erste Stücke mit Polish und so. Ach, Bjarne spielt auch mit. Was hat denn Bjarne für eine Frisur mit? Ach, guck mal, ja. Arndt Klavitta auch dabei, immer gerne. Er sagt, kennst du die alle, sagt meine Frau. Ich sage, du, ich kenne die alle, ich habe auch mit den allen schon gearbeitet. Selber Tag, wir gehen abends zur Berlinale, 3 verschiedene Partys, wir treffen alle 3 Kollegen. Zufällig auf einer Party. Die Branche ist so klein, der Zirkus ist so klein, wir fangen jetzt an mit Doppelnominierung. Ich frage mich, wie ist das in so kleinen Ländern wie Luxemburg? Sind das immer dieselben 10 Leute?
Luxemburg hat nur. Nein, ohne Witz, Luxemburg hat nur 50 Schauspieler insgesamt.
Ist das so?
Ja, mehr oder gibt es gar nicht in Luxemburg.
Toll.
Also offiziell. Die damit ihr Geld finden. Hat mir neulich einer erzählt. Das wirklich? Ist, ja, also wirklich, meine ich jetzt ernst.
Ah ja, Wahnsinn. Ja, siehst du? Also alle Jahre wieder. Nein, ich finde, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die seit Jahren fantastische Arbeit machen, noch nie nominiert worden sind oder geschweige denn einen Preis bekommen. Also ich finde, es muss nicht immer dieselben Leute sein.
Nein, deswegen müssen wir die Frage stellen, wen hast du erpresserisch in der Hand aus der Jury?
Es sind ja alle. Ich habe sie alle in der Hand. Nein, aber es sind ja alle. Alle dürfen alles wählen. Jetzt es sind ja neue Regularien vom Wahlverfahren. Jetzt können also in Amerika bei den Academy Awards. Also ich freue mich sehr. Wir sind ja als Spielende, wir sind ja zarte Pflänzchen und ab und an mal ein bisschen Wasser ist gut fürs Wachstum.
Ja. Liebe deine Hilde und dann aber auch Köln 75.
Oh ja.
Das sind die beiden Filme, für die du jeweils für die Nebenrolle nominiert bist. Ja, es ist leise geworden auf jeden Fall, als du reinkamst in diesen Raum. Da war es lauter, da hat es gerasselt und geklingelt, aber du hast alles abgelegt.
Ich habe dir Ketten, den Schmuck, den Muck habe ich abgelegt, damit das Neumann gut möglichst übertragen kann.
Ja, das Mikrofon. Und ich habe erst gedacht, bei dieser krassen silbernen Kette, das wären Handschellen.
Das Armband Keith Richards trägt auch so eins. Und es sind die Handschellen, die ihn daran erinnern, dass er in den Knast kommt, wenn er zu viel Unfug macht. Mhm. Und dann steht die Band auf dem Spiel, also hat er sich seitdem zusammengerissen und ich habe auch so ein paar Sachen, an die ich mich ab und an mal erinnern muss und deswegen dachte ich, behalte ich das mal.
An was zum Beispiel musst du dich erinnern?
Naja,
dass es nicht aus dem Ruder läuft.
Ja, man muss nicht immer jeden Abend nach der Vorstellung in die Kantine gehen. Das war früher ganz schön. Ich bin aus dem Alter raus, Gott sei Dank.
Ja. Du bist ja aber nicht mehr so oft in der Theaterkantine. Ja,
das jetzt stimmt auch.
Jetzt gerade Berlin natürlich, am Berliner Ensemble mit einem Bowie-Abend.
Ja.
Schnacken wir auch gleich noch drüber.
Sehr schön.
Da bist du jetzt regelmäßig mal wieder da.
Ja, im Theater.
Aber ansonsten Theater ja auch lange nicht gesehen. Theaterluft, ein paar Jahre nicht mehr geschnuppert.
Naja, ich habe ja keins mehr, sagen wir mal so.
Ja? Aber aus freien Stücken also?
Senat wollte uns nicht mehr und dann sage ich auch, okay, tschüss, dann eben nicht. Ich finde das ja wahnsinnig romantisch am Theater. Es ist ja eine Auf- und Abwärtsbewegung, ja. Und dann gehen wieder alle, wenn der Zirkus aus der Stadt wieder zieht und dann erinnert alle 4 Winde verstreut, da erinnert nichts mehr daran, außer das Sägemehl, das da rund noch auf dem Dorfplatz liegt, was daran erinnert, wo mal die Manege war. Ich finde das sehr romantisch.
Das ist es auf jeden Fall.
Ja.
Du hast ja mehrfach sowohl Musiker als auch historische Persönlichkeiten gespielt. Keith Richards hast du mal gespielt, über den wir gerade gesprochen haben. Du hast Mick Jagger, wollte ich gerade sagen, du hast David Bowie, hast du auch gespielt.
Well.
Jetzt gerade in diesem Augenblick, wo wir zusammen leben, wollte ich gerade sagen, sitzen.
Christian.
Mit welchen Figuren lebst du gerade in deinem Kopf?
Ich bin ja, ich habe ja genug mit mir selber zu tun. Ich bin ja Zwilling. Ja, gebürtig vom Sternzeichen, also entweder oder ist für mich gar keine Option. Ja, es ist immer beides.
Und du glaubst
immer,
also auch dran?
Immer alles. Es gibt so Parallelen. Also zum Beispiel habe ich mal, ich sollte mal Friedrich Engels spielen in einem Film über den jungen Karl Marx. Und dann habe ich recherchiert und habe rausgekriegt, okay, Karl Marx war Stier und Friedrich Engels war Schütze. Und dann habe ich so ein bisschen gelesen und also der Schütze, der Stier steht, ja, wenn der kann auch einfach nur stehen. Aber wenn der angespitzt ist, ja, dann rennt er los und zielgerichtet kann der Wände durch, ja. Aber der muss erstmal, braucht erstmal den Pfeil, ja, also wo der sagt, der, ja, und die waren zusammen sozusagen Dynamit, die beiden. Mhm. Ja, also es gibt so Symbiosen, da denke ich schon, dass das eine oder besser zusammenpasst als das andere, aber ich bin jetzt kein Astronom geleiteter Mensch. Ich gucke aber gerne bei historischen Persönlichkeiten oder sowas. Sternzeichen ist manchmal ganz interessant.
Aha. Ja? Was hat der Bowie für ein Sternzeichen?
Ja, wenn ich das jetzt wüsste.
Nee, das weißt du nicht.
Das weiß ich jetzt. Erwischt. Erwischt. Okay. Wann hat er geboren? Im Januar? Ja. Steinbock? Weiß nicht, I don't know.
Ich weiß.
Februar?
Ja.
Oh,
du bist also Zwilling?
Ich bin Zwilling.
Okay, wie bist du mit Steinböcken? Was kommt dabei raus? Zwilling trifft auf Steinbock.
Was ist Steinbock? Januar?
Ja, das ist auf jeden Fall auch noch im Dezember. Möglicherweise ab 21., 22. Dezember
Steinbock.
Bis rein, ja.
Na, ich bin bist du Steinbock?
Ja.
Meine Frau auch.
Also wann hat die Geburtstag?
9. Januar.
Okay, ich habe am 24.12.
Oder 12. Januar. Oh Gott, mein Gott, sie bringt mich um. Nein.
Ja, das kann ich bestätigen.
So, also Zwillinge sind ja eigentlich für ihr duales Wesen bekannt. Und die einzigen Sternzeichen, die das handeln, gut handeln und in Bahnen lenken können, die ein bisschen geregelter sind, sind die Steinböcke.
Das ist gut.
Ja, das ist total. Das
ist auch gut für unser Gespräch.
Absolut.
Ich werde dich zügeln können.
Ja, das wirst du.
Die Frage ist, ob ich das will.
Das wollen wir sehen.
Die Frage, ob ich das will. Ja. Ich erinnere kurz mal an eine Laudatio, die hast du damals gehalten, habe ich mir nochmal angeguckt im Video bei der Akademie der Künste. Und das war ein ganz schöner Satz, der mir hängen geblieben ist. Warum fällt es uns so schwer, neugierig zu sein auf das, was wir nicht kennen?
Ja.
Wo hast du den Satz hergehabt?
Der kam, glaube ich, aus mir. Ich bin erstmal neugierig auf alles, was ich nicht kenne.
Ja.
Ja, ich bin in der Arbeit, möchte ich nicht das machen, was ich schon mal gemacht habe. Ich weiß, was ich kann, mich interessiert, was ich nicht kann.
Ja.
Ja, so. Und wenn im Zusammenhang war es, da ging es, glaube ich, darum, dass man sagt, ja, Gundermann, wir kannten den gar nicht. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, im Westen war Gundermann nicht bekannt.
Ja, kanntest du Gundermann?
Ja, ich kannte ihn.
Also die Rolle, die dein Leben verändert hat. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, auch meines.
Schön.
Ja, witzig.
Wo kommst du aus Baden?
Nee. Ich komme überall, Norddeutschland eigentlich. So, Hamburg, Hannover, Lübeck, irgendwo, überall.
Aber,
ja, wir können aber.
Wir kannten natürlich unseren Lindenberg, ja, aber ihr kanntet unseren Gundermann nicht.
Auch einige aus der DDR kannten Gundermann nicht.
Ich kannte ihn auch nicht. Ich wusste, wie er aussieht und wenn da Plakate waren in den 90ern, hier spielt wer der singende Baggerfahrer, habe ich einen Bogen drum gemacht. Der war mir einfach zu ostig.
Ja.
Ja, ich wollte, ja, als 90, ja, ich wollte Westplatten, ich wollte Zappa, Stones und Zeppelin und nicht diesen Liedermacher mit Brille und Pferdeschwanz. Der hatte einfach keine Chance. Und erst als ich hörte, Dresden will das Leben von Gundermann verfilmen, dachte ich, das ist endlich meine amtliche Kombination. Und dann habe ich mir mal einen Song angehört und er hat mich sofort umgehauen.
Welchen?
Gras.
Also war Gras.
War der erste, der bei YouTube kommt, ist Gras.
Witzig. Gras, warum Gras? Was ist die Zeile aus Gras? Wie fängt Gras an?
Immer wieder wächst das Gras, wild und hoch und grün.
Klar.
It's a classic.
Ja, ist so klar.
Und das hat mich sofort wieder in so eine russische Weite zurückgeweht, ja, wo ich wusste, wo ich herkomme, ja. Das ist nochmal eine ganz andere Poetik als, sagen wir mal, so ein Westernhagen oder so. Der Sound, 80s, klar, ein bisschen Osten und wenn die Hits, das Schlagzeug klingt schon ganz schön, aber die Songs selber, wie sie geschrieben sind, das sind zeitlose Volkslieder, muss man jetzt schon sagen. Und wenn wir Touren gehen, es ist ja jetzt das fünfte Jahr, dass
zusammen mit Andreas Dresen auch und deiner Band performt ihr Gundermann auch seit Jahren auf der Bühne dann?
So, wir spielen im Jahr 25 Shows im Osten und im Westen und die sind gleichermaßen begeistert und ausverkauft und im Osten kommen sie, weil sie es kennen und mitsingen, im Westen kommen sie, weil sie jetzt neugierig sind, auch wegen des Films. Mehr kann man nicht von einem Film verlangen. Oder?
Nein, kann man überhaupt nicht.
Ja.
Der Gundermann.
Der Gundermann.
Bei dem du dich ja auch so gewandelt hast. Du bist bekannt ja auch für diese Wandlungsfähigkeit. Und glaube ja nicht, dass wir nicht gleich über Gundermann nochmal weitersprechen.
Wie ist es für dich, über Gundermann
zu sprechen heute? Nach all diesen Jahren noch. Immer wieder Gundermann.
Es hat Sonnenallee abgelöst.
Ja, mit dem Film hast du angefangen.
25 Years Ago Tonight. Und dann immer, bist du nicht der aus? Und so, ich dachte, oh, jetzt irgendwann ist gut. Aber jetzt kommt immer, bist du nicht der aus? Gundermann. Und so, ja, es ist auch gut. Es sagte, Donald Sutherland sagte mal, wenn man in seiner Karriere als spielender Person mal das Glück hat, in einem Film, der in dem Land, wo man das macht, was man macht, ein zeitloser Klassiker geworden ist, dann hat man Glück. Das passiert den meisten nie. Ja, ich habe mit Sonderlee das Glück haben können, das war gleich mein erster Film. Und jetzt Gundermann, 20 Jahre später, das war jetzt auch nochmal, hat auch nochmal alles verändert. Ich bin sehr glücklich, ich ruhe in mir, ja, ich habe die Preise, ich muss nichts mehr beweisen. Das ist ja früher auch, wo du immer denkst, Mensch, ja, die ziehen alle an einem vorbei oder weiß nicht. August Diehl sagte damals zu mir, ich habe gerade Gundermann gesehen, das hat ja ganz schön lange gedauert bei dir. Ja, du bist spät dran. So, sagte er. Ja, ich sagte, wie, was mit der? Also, ja, klar. Aber man weiß ja nie, was um die Ecke kommt bei dem Beruf. Und bei manchen passiert's nie. Und die sind ja genauso toll.
Ja.
Ja. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und sehr froh, weil ich habe auch das Gefühl, seit man anders wahrgenommen wird, man kann auch anders arbeiten. Guck mal den DiCaprio an. Wie der sich freigespielt hat, seitdem man Oscar hat.
Für mich ist er immer noch ein Milchbubi, witzigerweise.
Ja,
ich finde,
wie sagst du?
Also, ja, aber ich finde nicht, dass der diese Wandlungsfähigkeit hat. Vielleicht gibt er sie, aber er hat irgendwie nicht die Möglichkeiten physischer Natur alleine,
sich so zu auch
wandeln.
Nicht.
Auch ein Robert De Niro kann sich für mich nicht mehr verwandeln. Der kann spielen, was er will. Er macht immer Robert De Niro.
Er macht es ja auch nicht mehr. Er hat ja so angefangen und gesagt, ihr werdet mich nicht erkennen. Und dann war das ja auch ein bisschen das Mystik. Ja, er sagte, 15 Kilo drauf. Oder jetzt ist er wieder ganz anders. Es war immer De Niro. Ja. DiCaprio ist immer DiCaprio. Ja. Das ist ein Superstar. George Clooney sieht immer aus wie George Clooney. Also ist eine andere, das ist eine andere Kaste.
Ich weiß, das sind Götter, die aber nicht mehr so interessant sind.
Naja,
weil sie sich selber spielen so oft.
Ich finde ja, auf der Berlinale, wir waren dort mit Köln 75 und ich spielte dort den Produzenten Manfred Eicher mit so einem Schnauzbart. Und dann waren wir auf der Berlinale und dann hatte ich einen tollen Anzug an und wir waren unterwegs zum roten Teppich und dann kam unsere internationale Bekannte, der Name ist mir gerade entfallen, amerikanische Co-Produzentin, und sie sagte, oh, nice to meet you. Und ich merkte so, während wir zum roten Teppich gingen, weil sie sagte, auch mal unter Kollegen so einen tollen Anzug, und ich sagte, ich merkte also, sie hielt mich für einen deutschen Co-Produzenten.
Ja.
Und ich sagte, no, I was in the movie. Und dann, sie hielt an. So in 2-3 Sekunden. Oh mein Gott, I'm so sorry, I didn't recognize you. Ich habe dich nicht erkannt. Und ich sage, no, don't worry, you made my day.
Ja.
Weil ich finde es toll, wenn man mich nicht erkennt. Ich finde das.
Ja, und das tut man ja auch wirklich nicht.
Ich finde, ein Kollege sagte, ich habe die erste halbe Stunde im Guantanamo-Film.
Kunas gegen George Bush.
Ich habe dich nicht erkannt. Ich sagte, so soll es sein.
Ja.
Ich will, dass man beim Abspannen sagt, das war der auch. Ach, das war der sehr. Das finde ich toll.
Warum machen das nicht alle? Oder
ich weiß,
hast du ein Gesicht, das dafür wie geschaffen ist, sich zu verwandeln?
Naja, dann nein.
Nicht,
es ist
eigentlich siehst du aus wie Gundermann, ne?
No.
Selbst jetzt ohne Brille siehst du jetzt immer noch aus wie Gundermann. Für mich bist du eigentlich Gundermann.
Ich sehe ganz anders.
Du bist Gundermann, der versucht.
Nein, Dieter Degowski, ist aber ein völlig anderes Gesicht.
Ja.
Wo man sich so, dann guckt man sich so Daniel Day-Lewis an. Und dann hat er aber für Lincoln, sagt der Spielberg, ich spiele dir den, gib ihm mal ein Jahr zur Vorbereitung. Ja, dann braucht er ein Jahr. Und man braucht auch die Zeit. Man muss ja Gesichtsmuskeln trainieren. Das Gesicht sieht ja nicht so aus, wie es aussieht. Man kann da zwar auch was ankleben oder was in die Nase reinstecken oder so, aber man muss auch gucken, dass die Muskeln, und zwar nicht, dass man jetzt sagt, ich schneide ein Gesicht, sondern dass sie das von alleine machen, dass man nicht mehr drüber nachdenkt, dass das Automatismen werden, intuitiv.
Ja.
Auf einmal hat man ein anderes Gesicht. Aber das muss man trainieren.
Und so weit gehst du. Du arbeitest an deinen Gesichtsmuskeln Monate bevor die Dreharbeiten.
Also ich habe mal Blixer Bargeld gespielt für einen Film von Punk von Oskar Röhler. Das waren 3 Drehtage. Da habe ich ein halbes Jahr dran gearbeitet.
An was? Was hast du gemacht?
An der Physiognomie, an der Sprache, an der Körpersprache. Außerdem will ich natürlich auch was lernen. Ja, und dann tut man sich das alles rein. Für 3 Drehtage, 6 Monate, das ist so effizient wie DDR-Wirtschaft. Ja, das kann ja keiner mehr im Image bezahlen. Aber ich möchte gerne was lernen. Von jeder Arbeit, Gundermann sagt immer, von jedem Tag will ich was haben, was ich nicht vergesse. Also ich will von jedem Film was haben, was ich nicht vergesse. Weil ich komme aus dem Osten und im Osten waren alle Länder, die kapitalistisch waren, waren grau auf der Landkarte. Mhm. West-Berlin, ja, grau. Ost-Berlin, bunt. West-Berlin, grau. Und ich will gerne die Gebiete in meiner inneren Landkarte, die grau sind, gerne kartografieren und besiedeln und an Orte und Plätze gehen, die ich noch nicht kenne. Und das, also ich meine, das ist ja die Möglichkeit habe ich ja in meinem Beruf. Ich kann Zeit- und Raumreisen antreten, ich kann mich in andere Biografien, ich kann ja was über Sachen lernen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie mich mal interessieren. Ich finde das wunderbar.
Ja. Ja. Dieser Gundermann, dieser Liedermacher, der auch viele im Westen jetzt begeistert hat mit seiner Musik, auch wirklich seinen tollen Melodien und dieser Poesie, der unglaublich poetisch war.
Aber hallo.
Bist du in der Lage, ein fiktives Interview zu führen und indem du nur mit Songzeilen von Gundermann antwortest? Ich frage dich nur, okay. Du kannst sagen nein.
Ich glaube nicht.
Gut. Das ist ja überhaupt nicht schlimm,
also.
Denn ich habe da was vorbereitet.
Oh ja, sehr schön.
So, toll. Wir gehen einfach mal, um Leuten die Poesie Gundermanns nahezubringen.
Ja,
wir
bitte.
Führen ein fiktives Interview.
Okay.
Und du antwortest nur mit Songzeilen von Gundermann.
Und aber wahlweise, ich oder der Rainer.
Du darfst es dir leicht machen und einfach ablesen, denn ich zitiere einen Satz, gucke, ob du diesen Satz erkennst. Können Sie das vorlesen? Sie haben so eine angenehme Stimme. Aus welchem Film ist dieser Satz? Können Sie das vorlesen?
Liebe meine Hilde.
Richtig.
Ja, manchmal tauchen so Sätze auf und du weißt nicht woher.
Ja, ja. Das sagt Hilde, die im Gefängnis sitzt, hingerichtet werden soll.
Ja.
Und du kommst als Pfarrer, auch nominiert hier für beste Nebenrolle. Du kommst als Pfarrer ins Gefängnis zu ihr. Ja. Du hast einen Brief. Nein, sie will einen Brief an ihre Mutter. Nee, Moment mal, was ist das?
Es ist der Abschiedsbrief ihres Mannes.
Es ist der Abschiedsbrief ihres Mannes, den du überbringst.
Ja.
Ja. Und dann sagt sie, können Sie ihn vorlesen? Sie haben so eine angenehme Stimme.
Ja, ich wusste, ich kenne den Satz. Manchmal weiß man nicht, woher, aber...
So, also, dann gehen wir mal dieses Gespräch. Also, pass mal auf, wir gucken mal, wie es funktioniert.
Ja,
Herr Gundermann,
das sind drei Seiten.
Herr Gundermann, wie sieht Ihr perfekter Abend aus?
Was sollte besser sein als so ein Abend im Frieden, mit dem Fahrrad, durch die Wiesen zu fliehen, alte Frauen und Männer hocken auf ihren Bänken... Und Gott hat einen leichten, warmen Regen zu verschenken. Ja, Straßen dampfen, Hasen mampfen. An so einem Abend in Frieden.
Und wenn Sie zu Hause bleiben?
Ich sitze auf meiner Bank und lasse die Zwiebel stinken. Das macht die Mücken krank und lässt die Sonne sinken. Der Weißwein lockt und lässt den alten Papa hinken. Ich habe heute Bock, mich ganz langsam zu betrinken. Sind das tolle Zeilen?
Siehst du, und das ist mir aufgefallen, daraufhin habe ich dieses kleine, fiktive Interview zusammengestellt. Komm, es hat mich Stunden gebraucht übrigens. Wir machen weiter.
Ja.
Nun
ja.
Ist ja das Schöne, der Sommer steht ja vor der Tür.
Mhm.
Also, wie sieht so ein typischer Sommertag aus?
Ich küsse meinen Sittich, umarme meine Bäume und fliege wie ein Raumschiff durch die Zwischenräume. Ich stelle mich an, damit ich den großen Wagen nicht versäume und flieg mit meiner Tochter durch merkwürdige Träume.
Sommer hin oder her, bei allem Pessimismus, den wir zurzeit erleben, was ist denn heute besser als damals?
Noch vor 13 Jahren waren die Engel Mangelware. War nicht für jeden von uns einer da? Ach Helmut, ach Wischek und wer sonst noch draufgegangen war. Heute käme auf jeden von euch eine Schar. Übrigens ganz witzig, das ist der Song Engel über den Braunkohletagebau und dass man einen Schutzengel braucht. Und damals gab es zu wenig, heute gab es zu viel, weil zu wenig Tagebau, also ist ja ökologisch auch richtig. Trotzdem mal seine Landschaft da, sein Leben damit, sein Brot damit verdient hat, die Landschaft auszubaggern, war ja auch ein Grüner und hat gesagt, naja, ich bagger zwar mein Häuschen da weg, aber das macht, ja, es versorgt das Land mit Strom. Aber vielleicht sollte man auch mal über alternative Energien nachdenken, ja, so. Aber das Lustige ist, noch vor 13 Jahren waren die Engel Mangelware. Ich habe mich mal versungen bei einem Konzern und habe gesagt, noch vor 13 Jahren waren die Angeln Mängelware. Was ja ein Satz ist, der für die DDR auch stimmt.
Die Angeln. Ja. Ja, also es kam aus dem Unterbewusstsein, dieser Versprecher, dieser Versinger.
Freud,
ja. Okay, machen wir noch ein bisschen weiter, oder?
Gerne, wir haben ja Zeit.
Ja, Herr Gundermann, es tut sich ja politisch unglaublich, also man hat sich ja jetzt auch geeinigt mit der Koalition, wir haben eine neue Regierung und so weiter, damit wir auch die Vergangenheit nicht vergessen. Sie haben 8 Zeilen Zeit, um mit den Politikern abzurechnen.
Wir haben von unseren hohen Rossen die Wildbahn zum Highway freigeschossen. Flora ist schon fast K.O., Fauna stirbt in irgendeinem Zoo. Wir haben den Amazonaswald zersägt, zur Strafe hast du Afrika das Wasser abgedreht. Ach Mama, das ist doch die falsche Adresse. Das Abendland braucht eins auf die Fresse. Der Song, den kenne ich gar nicht. Welcher ist das?
Halte durch.
Ah ja, na klar.
Halte durch.
Oh ja, toll. Ja, super. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen, ich war nicht so frei im Lesen, man hat es gemerkt, ich kannte den Song.
Willst du es wiederholen?
Nein.
Also wir können ein zweites Take machen.
Nein.
Gut, nochmal eine zweite.
Erster Take ist immer gut.
Bist du ein One-Take-Typ?
Kommt drauf an. Mhm. Ich finde, dass die ersten Takes natürlich immer was haben.
Was Frisches, ne?
Immer was. Deswegen bin ich auch ein Fan davon, nicht zu proben oder nicht. Man kann Texte mal Ping-Pong durchgehen, aber nicht spielen. Der erste Take ist immer magisch. Und wer schlau ist von der Regie, nimmt den mal immer gleich mit. Ja, was wir haben, haben wir.
Ja. Herr Gundermann, wie kommen Sie eigentlich mit Ihren Nachbarn aus? Man hört ja so einiges von nebenan, da gab es ja schon viele Beschwerden.
Heimwärts, Frau und Mann lecken sich die Wunden heulend nach der Schlacht, stehlen ein paar Stunden sich noch von der Nacht. Und dann steckt sie sich einen goldenen Ring ins Ohr. Und dann holt er ein paar alte Platten vor. Und sie sammeln eben ihre Beine nochmal ein, tanzen um ihr Leben, ihren Namen in den Stein.
Ja, so auswendig noch mit geschlossenen Augen.
Doch, ist
aber,
das toll.
Aber es ist alleine schön. Und sie sammeln sich eben ihre Beine nochmal ein und tanzen um ihr Leben, ihren Namen in den Stein.
Das musst du erstmal schreiben.
Das ist einfach, das ist nicht nur tolle Poesie, es ist auch zugängliche Poesie. Und das ist das Tolle daran, weißt du?
Ja, total. Und formal, also das ist doch wirklich, ich weiß jetzt nicht, welches Reimschema, aber das stimmt alles rhythmisch. Ja, das ist einfach, da reimt sich die, das ist einfach gut.
Ja. Herr Gundermann, mit welchem Motto gehen Sie in den Tag, wenn Sie morgens aufstehen?
Von jedem Tag will ich was haben, was ich nicht vergesse. Ein Lachen, ein Sieg, eine Träne, ein Schlag in die Fresse.
Schon wieder die Fresse, die hatten wir eben schon mal.
Ja.
Finde ich gut, die falsche Adresse, das Abendland braucht auf die Fresse. Und das, jetzt, der will ordentlich verteilen, der Gundermann. Der Gundi will verteilen.
Der teilt gut aus. Ja, der kann aber auch einstecken.
Ja, Herr Gundermann, vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt wollen wir Sie nicht weiter bei der Gartenarbeit stören.
Ja, was meine Hände wollen, ist die Taube, nicht der Spatz. Doch wenn Tauben hier nicht landen wollen, ist ein Spatz auch kein Ersatz. Und was meine Hände fassen, kann auch heißes Eisen sein. Das tut so weh wie Seifenblasen. Meine Hände sind nicht fein.
Das tut nicht so weh wie Seifenblasen.
Da machen wir einen zweiten Take. Und was meine Hände fassen, kann auch heißes Eisen sein. Das tut nicht so weh wie Seifenblasen. Meine Hände sind nicht fein. Das kannte ich auch nicht. Meine Hände.
Ja, meine Hände.
Oh, toll.
Ach,
toll.
Herr Gundermann, und dann interessiert mich wirklich noch ganz zum Schluss, was Sie da gerade vergraben haben.
Meine Pistole. War geladen. Mit dem allerletzten Schuss. Ich habe sie unterm Kirschenbaum vergraben, weil ich jetzt hier bleiben muss.
Jetzt kommen die fetten Tage, Linda.
Ist das nicht schön?
Ja.
Und man merkt auch, das hat auch rhythmisch was vom Räderwerk, vom Schaufelrad des Baggers. Der hat ja im Bagger seine Songs geschrieben. Der ist ja, wenn der vom Konzert kam, nachts nach Hause gefahren, selbst wenn der für Dylan im Vorprogramm in Rostock oder Hamburg gespielt hat, ist er nach dem Konzert, hat die Gitarren im Kofferraum, ist runter in die Lausitz, zur Frühschicht und hat sich in den Bagger gesetzt. Und das ist ja, ich habe das ja selber gemacht, die haben mich ja baggern lassen, das ist so ein 1200-Tonnen-Monster. Haben die gesagt, bagger mal hier die Scheiben raus, fährst du rein. Und dann gräbst du das ab und musst eigentlich nur eher bewegen. So, der Rest, so. Und dann ist das
Und du zeigst es gerade so ganz mechanisch, so, dieser mechanische Roboter.
Ja, das gräbt dann immer und man muss das wie so eine Fräse dann durch den Stein, und dann immer wieder weiter und weiter, so oben und nächste Schicht. Und dann geht dein Verstand auf Reisen in diesem Rhythmus. Dann Und da fängt ja die Poesie an. Und es gibt ja, das ist das Tolle, wir können stundenlang über Gundermann und den Film reden. Da gibt's Bänder, sie heißen die Baggerbänder. Das war so ein kleines Diktiergerät, was er sich 90 gekauft hat. Und da hat er auf diesen kleinen Kassetten dann Songideen, Fragmente aufgenommen. Und du hörst manchmal im Hintergrund, wie dieser Bagger rhythmisch baggert und wie er da drauf Reime findet. Einfach Sachen, die sich reimen. Ja, Gast, Rast, Hast und sowas. Und dann wird man Zeuge tatsächlich teilweise, wie die Songs entstehen. Das fängt mit so einem Fragment auf dem Bagger an. Dann ist er irgendwie auf Tour im Auto, sagt gerade, was er getankt hat. Dienstag, 35 Liter, 56 Mark. Ja, das denkst du. Und dann geht's weiter, irgendwie wieder aus. Ach, hallo, du. Und dann irgendwie eine Probe. Und du, ich hab hier was. Und dann spielt er diesen Song. Und zwei Bänder später ist der Song dann weiter. Ach, das war doch der von dem Bagger vom Anfang. Ja. Und dann nimmt er so langsam Gestalt an. Und das ist, also, als ich diese Bänder bekommen habe von Hugo, ja, von der Brigade Feuerstein, seiner ehemaligen Band, das war der heilige Gral. Also ich dachte, wie bereitet man sich vor? Ja, das war. Und dann hat er, gibt's doch diese Bänder, gibt's da irgendwie? Ja, ich habe die mal eindigitalisiert. Hier. Und das ist wie, wenn du durch so ein Schlüsselloch in so ein anderes Leben guckst. Also nochmal anders, als wenn du Sachen liest oder so. Das ist wirklich so Leben, Live-Momente. Oh Gott, das war eine Offenbarung. Das war so 3 Tage vor Drehbeginn.
Krass. Wo sind die Bänder heute?
Ich
hab die.
Ich hab sie. Du hast die gekriegt. Ja, ich also die digital.
Digital.
Und die Originalen, ja, die hat wahrscheinlich seine Frau. Also
meine Frau. Die lebt ja auch noch. Ja. Die war ja auch ein bisschen verliebt im Film. Die war ja auch so Zucker im Film. Und Conny, dann zu wissen, es gibt Conny, sie echt.
Ja. Weißt du, die Conny gibt's. Und da, also das war ich sag, die Baggerbänder waren der heilige Gral. Das stimmt natürlich nicht. Der heilige Gral war natürlich die Gitarre. Die einen Tag vor Drehbeginn, Conny Gundermann mit Verschwörermiene, er schob sie mir den Gitarrenkoffer rüber und sagte, hier, spiel sie. Und dann machst du diesen Koffer auf, der 15 Jahre, 20 Jahre nicht geöffnet wurde. Ja, und dann ist da seine Gitarre drin.
Verstimmt natürlich.
Bisschen verstimmt. Und dann, aber der Witz war, du hast für den Tonabnehmer, da gehört so eine kleine 9-Volt-Batterie rein. Und normalerweise sind die so nach 2 Jahren leer. Da kann man das so diesen Lecktest machen. Ja. Und meistens ist da nichts. Und ich habe die rausgenommen, die Batterie, weil ich wollte sie testen und habe den Lecktest gemacht. Da war noch Saft drauf. Ja, nach 15 Jahren Strom, ja, den er gebaggert hat, war immer noch in der Gitarre drin.
Ja. Hast du die Originalgitarre auf der Bühne dabei? Durftest du auch auf der
Spiel? Film,
im
ja.
Film, ja.
Ja.
Okay. Und hängt sie aber bei dir zu Hause auch.
Nein,
hat Conny wieder.
Nein, sie hat natürlich Conny wieder, okay. Aber für den Dreh hat sie mir geliehen und das war natürlich das Geschenk. Und dann habe ich immer fleißig geübt und der Dresen sagt immer, der wohnte nebenan im Hotel und er sagte, Mann, bis 4, ich konnte nicht schlafen. Ich sage, ja, ich war, ja. Normalerweise brauchst du ein Jahr für so eine Rolle, ja, Lincoln, Spielberg, Daniel Day-Lewis, wir erinnern uns. Ich hatte 6 Wochen.
Ja. Warum eigentlich nur so kurz?
Naja, wir hatten einen relativ umfangreichen Castingprozess und Dresden ist ja auch so, also ich bin ja schon ein Jahr vorher um den rumgetänzelt und sagte, Andi, wen willst du denn sonst nehmen? Ich bin blond, ich komme aus dem Osten und ich kann einigermaßen singen und lausig Gitarre spielen. Wen willst du denn sonst nehmen? Ja, aber er ließ sich nicht in die Karten gucken, wir trafen uns und so. Und irgendwann sagte seine Maskenbildnerin, du, der Andi, das ist seine Familie, der arbeitet mit denselben Leuten seit 35 Jahren zusammen, der lässt nicht jeden rein. Aber wenn du einmal drin bist, dann kommst du auch nie wieder raus.
So wie bei dir jetzt.
So, jetzt wie bei mir.
Bei Rabie Kurdez, so. bei Hilde, du bist... Ja. Du bist immer in der Familie
und,
dabei.
Irgendwann hatte er mich dann besetzt und dann waren, aber, ja, das war zwar ein halbes Jahr vorher, aber das war gerade die letzte Saison an der Volksbühne im Theater mit Frank Kassow in Berlin. Also, wo Frank meinte, wir müssen jetzt alle Klopper, ja, den letzten 15 Jahre nochmal spielen. Diese ganzen 6 Stunden Dostojewskis haben wir nochmal ausgepackt, ja. Und wir haben also 3-mal die Woche, ja, und dann auch Faust, ja, oder der Spieler, Karamasow, Molière, alles in einer Woche, wo du sagst, wir sind eigentlich aus der Kantine gar nicht mehr rausgekommen. Wir sind auf die Bühne gekrochen und wieder runter. Und dann 6 Stunden Pflichthupe Vollgas, ja, und danach, du konntest uns in der Pfeife rauchen nach diesen letzten 2 Monaten. Und dann hatte ich noch 6 Wochen.
Okay.
Ja, und da war, und dann war Gundermann die Vorbereitung natürlich, also ich hatte immer mal so ein bisschen parallel angefangen, aber ja, die Körpersprache, wie der redet, ja, und dann hast du ein Drehbuch mit 140 Seiten über 2 Zeitebenen, ja, und dann noch 14 Songs obendrauf. Da sag ich zu Andi, du, ich schaff das, das geht gar nicht. Wie sollen das, das kann ich physisch gar nicht leisten. Ich kann mir entweder die Figur drauf schaffen, die Dialoge oder die Songs. Ja. Aber alles drei, also das ist
hat
ja...
Hat er erwarmt? Nein.
Er sagte, ohne Druck keine Braunkohle. Und dafür habe ich ihn dann aber auch bis 4 Uhr morgens, dann konnte er nicht schlafen, weil ich dann nachts immer vor dem Dreh die Songs üben musste. Ja. Weil wann sonst? Und dann hatte ich auch, ja, da das deckte sich dann, da gab es dann Kongruenz, weil Gundermann hat ja auch nur 4 Stunden in der Nacht geschlafen.
Richtig. Und so. Das war wieder für den Schauspieler Alexander Scheer natürlich die Vorlage.
Und ich sag mal, ja, diese ganze Volksbühne-Aktion, wo man sagt, spielen, spielen, spielen und nicht mehr aufhören und dann nochmal nach Avignon nochmal ein Gastspiel und dann vorbereiten und dann drehen. Und der Sommer und dann Gundermann und rauf auf den Bagger und das, also ohne anzuhalten, von Rom bis Hamburg fahren in einer Nacht. Das ist das, ja, wo der Motor heiß ist und wo du einfach weiter. Ja, wo du sagst, wenn ich an der Raststätte halte, schlafe ich an und bin raus. Einfach immer weiter.
Und dann kommt es natürlich bei so wenig Schlaf auch gerne mal zu so Kurzschlussreaktionen, dass man dem Kultursenator ein Bier über den Kopf gießt, ne?
Das war, das war relativ kalkuliert. Ich hatte ihn 2-mal vorher gewarnt, ja, dem Kulturstaatssekretär, der Name ist mir jetzt gerade entfallen, dass man Theater, also, ja, das einflussreichste Theater der Gegenwart, ja, das gefährlichste Theater der Welt, die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, wenn man die absägt, den Intendanten, und sagt, wir wollen, ja, das mal anders haben.
Kein Castorf mehr irgendwie.
Das ist ja wie, als wenn du Brecht das BE wegnimmst oder Max Reinhardt, ja, in Wien, das dem nimmt man nicht das Theater weg. Ja, auch wenn die 10, 15 Jahre machen. Das geht einfach nicht. Warum auch? Also erstmal die Art und Weise, egal. Und dann aber immer in der Volksbühne feiern gehen. Ja, wenn dort Bands spielen, da immer dann als Zampano durchzulaufen. Und ich sage, Tim, das geht nicht. Du kannst nicht hier, das ist ja wie ja kolonial, du kannst uns hier nicht absägen und dann hier rumstürzen. Das ist einfach ganz schlechte Kinderstube. Oder es ist Arroganz oder beides. Ich weiß es nicht, aber lass ich hier einfach nicht mehr blicken. Das, ja, egal. Und da hatte ich schon das Bier in der Hand. Meine Freundin sagt, lass mal. Ja. Und beim dritten Mal, ja, sag ich, ey Tim, was hast du denn jetzt nicht verstanden? Und da sagt selbst meine Freundin, go. Und seither habe ich nie wieder für ein Bier in der Volksbühne bezahlen müssen. Aber für das, was er verbrochen hat, ganz ehrlich, ist ein Bier über den Kopf viel zu wenig. Ja?
Ja.
Also, das ist ja... Wollen wir kurz über Berliner Kulturpolitik reden? Das war damals, das war die Entscheidung. Und dann hat sich der Peimann zusammen mit dem Kuhorn und dem vom Deutschen und dem von der Oper, der neulich gestorben ist.
Neulich gestorben... Okay, gut, ja. Also.
Ja. Oh mein Gott, wir müssen das nachrecherchieren. Die drei haben sich bei, oh mein Gott, wie heißt der? Siehst du?
Fällt dir gleich ein.
Ja, die haben sich nochmal bei Michael Müller, der war ja dann regierender Bürgermeister und Kultursenator in Personalunion, haben sich nochmal angemeldet, um nochmal drüber zu sprechen, ob sie das jetzt, ja, ob man das nicht ändern kann, ja, dass die Volksbühne da irgendwie so ein Kunstkurator aus London, der von Theater keine Ahnung hat, ob das eine gute Idee ist und ja. Und dann sagte Michael Müller, Zitat, Kinder, soweit müsst ihr mir vorher sagen, ich habe doch von Kultur keine Ahnung. Und er war Kultursenator. Ja, und ich meine, gut, da war damals, es war ja, ja, Wovereit musste weg, weil er ja auch im Vorstand vom BER, vom Flughafen saß und wäre er länger drin geblieben, hätte er richtig Ärger bekommen. Also hat er gesagt, ich lege mein Amt nieder, ich weiß nicht, wie es gelaufen ist. Und dann musste Müller nachrücken und dann gab es plötzlich, dann hat er natürlich, ja, Kultursenat mache ich auch. Gut, aber das hat sich ja bis heute, ja, es ist ja noch schlimmer. Jetzt ist ja einer gewählt, ja, Joe Cialo, aber der kann ja nur wirklich mit Kulturetat nicht umgehen. Das ist ja ein Trauerspiel.
Ja, aber du bist nicht mehr für das Bier zuständig.
Nee.
Also für das,
ja,
jetzt
also ist, ja, ich bin froh, dass er nicht gesagt hat, ich will jetzt Kulturminister werden.
Und die Freundin, ist das die Frau von heute noch? Die gesagt hat, go. Ist das deine Frau heute?
Nein.
Also nicht, okay.
Es ist aber auch schon lange her.
Es ist wirklich lange her.
Aber also von daher. Ich denke manchmal, wenn ich meinen Job so machen würde, wie so mancher Politiker in, ja, ich hätte keinen mehr.
Ja.
Und ich habe ja jetzt auch keinen mehr, zumindest nicht an der Volksbühne. Das Schlimme an der Politik...
Dafür machst du deine Filme und musst die Abende bei Preisverleihung verbringen. So, Punkt.
Schön.
Weißt du, kann man auch mitleben.
Es gibt Schlimmeres, natürlich.
Ganz kurz noch einmal zum Gundi.
Bitte.
Als die Conny dich zum ersten Mal gesehen hat, mit der Maske vom Gundermann, die Brille dazu, hinten der Zopf, du siehst ja wirklich ihm, für uns Außenstehende, zum Verwechseln ähnlich. So, was hat sie gesagt? Warst du dabei, als sie darauf reagiert hat mal?
Da bist du ja wieder. Oh Gott, nein. Also wirklich, das war, ich meine, sie wusste schon, dass ich das mir, das war wie ein Ritterschlag.
Oh Gott.
Linda, seine Tochter, wir spielen in einem Club, der heißt Franz Club, auf der Schönhauser. Und wir spielten dort eine Szene, wo mit Publikum, Live-Publikum, wir spielten den Song Linda. Als Gundermann in diesem Club spielte, wurde Linda gerade geboren. Er rief zwischen den Songs immer im Krankenhaus an und sagte, ist schon soweit. Und Conny sagte, nee, kannst noch Zugabe spielen. Ja? Und in der Nacht wurde seine Tochter Linda geboren. Ja? Und 21 Jahre später stehen wir in demselben Laden und ich spiele den Song Linda und seine Tochter Linda, eine junge Frau, steht im Publikum.
Ja,
und sagt später, ich habe Papa lange nicht mehr gesehen.
Oh Gott.
Mein Gott. Ja, da habe ich jetzt noch Gänsehaut. Ist das toll?
Ja, ist
das
toll.
Das passiert dir einmal im Leben.
Ja. Also meine beiden Lieblingssongs, einer ist Linda.
Ja.
Ach, jetzt kommen die fetten Jahre, Linda. Er hat ihn auch geschrieben, weil das Vatersein ihm wieder ein bisschen Power gegeben hat. Ihm wieder eine Neuorientierung.
Ja, klar.
Das hat ihm gut getan. Ne?
Absolut. So. Das war ja damals, war ja Anfang 30.
Jetzt kommen wieder die fetten Jahre für ihn.
Da dachte er, das ist ja heute normal. Früher war das spät. Und dann dachte er, das hätte ich nicht gedacht, dass jetzt nochmal so, auf einmal geht's nochmal los.
Ja.
Ja, das hat ihm gut getan. Das war nochmal.
Also Linda, ich liebe Linda.
Und der andere?
Und es soll sein. Soll sein ist doch es ist doch nur ein Song.
Ja, aber mit einem Song fange ich erstmal an.
Sing ganz kurz mal diese Zeile, wie sie geht. Ich liebe diese Passage.
Sag mir nicht wo, sag mir nicht wann, es ist doch nur ein Song. Aber mit dem Song fange ich erstmal an.
Ja.
Sag mir nicht wo. Also im Winter soll es wieder richtig kalt sein und auf dem Dach soll Schnee sein, aber weiß.
Ja.
Der Ofen soll wieder richtig heiß sein und Ofen und draußen, und da verließen sie ihn. Ja, aber... Meine Lieblingszeile, die muss ich aber googeln.
Oh ja, aber aus welchem Song?
Ja, das
auch. Ach, das weißt du auch nicht. Okay, aber du kennst die Zeile.
Überbrück mal, sag mal was,
natürlich.
Oder wir schneiden.
Ja, also, jetzt kommen die fetten Jahre, Linda. Wie geht denn das weiter? Jetzt kommen die fetten Jahre, Linda.
Ich merke gerade, ich kann weder tippen und nachdenken und ihr zuhören, das sind drei, ich kann es nicht.
Du bist halt kein, der Frauen können es auch nicht.
Doch,
es heißt Multitasking, immer,
ist ein Gerücht, sagst du?
Multitasking kann kein Mensch. Du kennst die Situation, du willst mit dem Auto rückwärts einparken, du machst die Musik leiser, weil es nicht geht. Ohne Musik leiser machen.
Ja,
du kannst dich nicht konzentrieren. Nicht. Nein, du hast nicht so viel Kapazität. Und auch Frauen müssen mal rückwärts einparken, die Musik leiser machen. Das ist aber kein Mensch, sagen die Psychologen innen, kann Multitasking. Wir sind dafür nicht gemacht für Multitasking.
Weißt du, was mich am meisten abnervt beim Einparken? Ich habe ja ein altes Auto, aber jetzt die neuen, die machen mal piep, 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 ding, 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 ding.
Aber sie sparen dir halt viel Geld. Weil du nirgendwo ran
wohnst. Ehrlich, ich denke, ich habe ja Platz, ich parke hier ein.
Ich dachte, ich habe genug.
Aber die machen Bing, 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 obwohl nichts ist. Ich sage, sei doch mal ruhig, es ist doch nichts los. Ich kann einparken.
Ja.
Ja, aber das weiß ja irgendwie, das Ding nicht. Okay, es kommt der Tag.
Okay, es kommt der Tag.
Ja. Es kommt der Tag, da sind die Kleinen groß. Und die Großen werden tot sein. Es kommt der Tag, da schweigen all die Sänger und die Steine werden schreien. Und ich kehre zurück auf'm Pferd mit wilder Mähne und aus schwarzen Schafen werden weiße Schwäne.
Oh Gott.
Ist das gut?
Ja.
Ist das gut?
Ja, ja, und es ist auch so zugänglich. Es ist die Art von Poesie, ja, die viel zu wenig gefeatured wird, weil sie Menschen, ja, wirklich erreicht sofort. Weißt du, so Mascha Kaleko.
Da kommt wieder der Satz, warum fällt es uns so schwer, neugierig zu sein auf das, was wir nicht kennen. Das strieb der Rolling Stone, als der Film rauskam, also die Zeitschrift, über Gundermann, einer der größten deutschen Songschreiber aller Zeiten. Ja, da denke ich, warum habt ihr das nicht vorher gemerkt? Ja, da kommt erstmal so ein Film um die Ecke, da sagen die, ah ja, ah so, ja schön, toll. So geht's uns Ostland seit 30 Jahren. Ja,
ja.
Dass wir sagen, sag mal, jetzt habt ihr das auch begriffen, ja.
Auf der anderen Seite.
Oder eben auch nicht begriffen. Es gibt so viele Sachen, da wurde kein Film drüber gedreht.
Ja, auf der anderen Seite, dafür ist Kunst eben da, um solche, ja, kleinen Sachen aus der Nische rauszuholen,
ja,
und nochmal wieder ins Blitzlicht und, ja, ins Spotlight zu stellen.
Ja.
Und dann kriegt, ja, eine Sache wieder die Aufmerksamkeit, die sie vielleicht verdient. Das ist deswegen eigentlich, ja, auch schön für SchauspielerInnen und Filmemacher, die einfach damit Themen wieder aktuell machen. Und das ist ja auch wieder gut.
Ja.
Stell dir mal vor, wir wüssten alles, was toll ist. Dann würden die Filme auch nicht so wirken.
Ist richtig. Trotzdem sagen wir, musikalisch wussten im Osten immer, was im Westen gerade angesagt ist. Mhm. Und ihr, ich sag mal, ihr, ja, nicht.
Naja, bis auf Puddies natürlich. Kannten mal Puddies, City Puddies und so.
Das hat doch niemand gehört. Das war, also, wobei, also, Puddies gut zu finden im Osten war so ähnlich wie Gundermann gut zu finden. Aber die, bei Gundermann,
so?
Also in den 90ern, selbst Mädchen, die ich interessant fand, spannend fand in der Schule, haben Gundermann gehört.
Cool. Ja? Und Silly? Wie waren Silly? Auch nicht so.
Komischerweise, die erste Platte, Mon Clamotte, hat ja Gundermann die Texte mitgeschrieben.
Mhm.
Ja? Aber Puddies hat nun wirklich keine Sau gehört. Das war ja nur wirklich, also die hatten ja alle Privilegien, das war so eine Staatsband. Ja? Mhm. Wobei die ersten Platten der Puddies, oh Gott, ich rede wirklich positiv über die Puddies. Die Puddies, und der Name schon, die Puddies, das war ja mal eine richtig geile Hardrock-Band. Eine Bluesband. Die haben echt, die hatten auch geilen Gitarrensound. Die ersten Platten waren richtig gut. Ja. Aber, ihr kanntet die Puddies und Karat. Nee, ja. Aber ihr ist auch immer.
Und woher weißt du nicht, dass ich aber aus dem Osten bin? Ich hatte immer eine Tante in der DDR.
Naja, also, herzlichen Glückwunsch.
Eine Tante und einen Onkel.
Ja, toll.
Und wir haben auch Platten manchmal bekommen.
Warst du drüben? Warst du drüben?
Na, einmal nur mit Schüleraustausch. Das nicht. Aber die kamen ab und zu rüber. Dresden.
Ach, schön.
Und wir haben alles von Augustin Starken gesehen, was so an Schlössern
Grüne Gewölbe,
unter uns zu sehen war und so. Wir waren in Dresden.
Ja, Dresden ist schön. Meine Mama ist aus Dresden.
Mhm.
Ja, siehst du mal.
Puddies, also.
Puddies, Gott.
Ja. Aber Silly, magst du Silly in der Zwischenzeit? Ich bin ja totaler Silly-Fan.
Du,
ist ja großartig.
Ich muss ehrlich sagen, so furchtbar ich den 80er-Sound und vor allen Dingen den 80er-Ost-Sound finde oder fand, je älter ich werde, desto mehr 80er, generell, auch Westen, desto mehr merke ich doch, ja, komm, das war deine Kindheit, das ist der Sound, der kommt nicht wieder. Der ist so, ja, der ist so mit der Zeit verwachsen, dieser Sound, ja, diese knalligen Trommeln und diese verhallte Saxophon, ja, und diese Keyboards, ja, die Synthesizer vor allem, alles zugeschmiert. Ja, das gibt's ja heute nicht mehr. Und ja, du, ich finde toll. Ja, das, man hört immer, je älter man wird, die Musik seiner Jugend, auch wenn sie scheiße ist. Ja, etwa, ja, wir waren jung und verliebt.
So ist es. Ist
auch ein Zitat. Welcher Film?
Wir waren jung, wir waren verliebt. Welcher Film?
Welcher Film?
Ja, welcher Film ist es?
Wir waren jung, rufen Sie jetzt an, wir verlosen 3 Freikarten für Chemnitz, für morgen, fürs Konzert von Dresden und Cher. Und dann direkt zum Flughafen und dann fliege ich nach Istanbul zum Filmfestival.
Oh.
Die haben mich eingeladen. Wir sind dort mit Köln 75.
Mhm.
Der Erdogan hat ja gerade den Bürgermeister von Istanbul verhaftet. Mhm. Da ist gerade richtig Riots on the Streets. Ich weiß gar nicht, ob das Filmfestival überhaupt stattfindet.
Ist auch wieder wahr.
Aber da ich noch nie in Istanbul war und die mich einladen, bin ich natürlich da sehr gewillt, trotzdem hinzufahren.
Köln 75. Ja. Ein Film, der die Geschichte erzählt, ja, eines legendären Keith Jarrett-Konzerts. Keith Jarrett, Pianist, ja, der dort in der Kölner Oper spielte, ja, an einem Tag, an dem, ja, alles schief lief. Und diese ganze Geschichte wird erzählt. Zunächst mal diese legendäre Platte, diese Aufnahme, die tatsächlich gemacht wurde. Ja. Das Köln-Konzert. Ja. Meistverkaufte Jazzplatte
Soloplatte
ja, aller Zeiten.
Aller Zeiten.
Ja, ja. Hätte ja vorher noch keiner, ja, gedacht. Ja. Kanntest du die Platte?
Ich kannte die Platte, natürlich. Also, wer kennt die Platte nicht?
Das ist witzig, ich habe mit Holger vorhin gesprochen, ja, der auch aus der DDR, ja, kommt, dort aufgewachsen ist. Ja. Der liebt diese Platte, der hat die von, ja, Anfang an gekannt.
Ich meine, im Osten kannte ich die, gut, ich war auch ein bisschen klein im Osten, muss man sagen. Es gab die wahrscheinlich auch, also zu kaufen sowieso nicht, wenn dann auf einer Kassette überspielt, mhm, Kassette, ja, die Songs auf der Kassette. Ja. Aber ich habe sie dann in den 90ern mal gehört, da ging mal der Walkman rum auf dem Schulhof.
Mit einem Konzert, ja, und wir reden von 60 Minuten Improvisation.
Improvisierte
Nicht
Musik.
Mal Keith Jarrett selber wusste, was er auf der Bühne spielen würde.
Nein.
Er hat improvisiert, ja, erfunden. Das war, ja, halt sein Ding.
So.
Die Sensation.
Und das ist natürlich, also, das ist ja das Schöne am Jazz, aber meistens variiert man ein Thema und, ja, man spielt ein Thema, man improvisiert, Solo hier, Solo da, und dann spielt man wieder das Thema. Und das, wo man dazwischen durchlandet, das weiß niemand. Aber der hat gesagt, von Anfang an weiß ich nicht, wo ich lande. Ich gehe auf die Bühne und weiß nicht, wie der Abend wird. Bisschen wie in der Volksbühne spielen. Weil ich weiß nicht, wie lange die Premiere wird. Wir haben es noch nie gespielt. Ganz. Ja? Aber
wobei das gar nicht so Jazz abschreckend war, sondern es war auch schon klassisch auch. Es war schon mehr, ja, Klassik als Jazz eigentlich. Ne, dieses
eigentlich auch ein bisschen Populärmusik.
Ja, also, total
wobei,
schön.
Das also muss man auch sagen, das ist auch dem Instrument geschuldet. Ah. Man wird es, wenn man sich den Film ansieht, auch merken, es war das falsche Instrument.
Darum ging es überhaupt.
Es war eigentlich, ist es die Geschichte von Vera Brandes, eine 18-jährige Abiturientin,
ja,
oder Schulabbrecherin,
ja,
die gesagt hat, ich möchte Jazzkonzerte veranstalten. Und ihr Vater sagte, nein, du wirst Zahnärztin, wie ich ein Zahnarzt bin. Ja. Und die sagte, nein, ich werde die Kölner Oper ausverkaufen mit improvisierter Musik von Keith Jarrett.
Und hatte wirklich aber auch eigentlich keine Ahnung von nichts.
Ja.
Nee, zu dem Zeitpunkt.
So. Und die sagte, okay, der Vater sagt, wenn das nichts wird, ja, ich leihe dir das Geld, aber wenn das nichts wird, wirst du Zahnärztin. Das heißt, ihr Leben hing davon ab. Ja, und das ist der und dann kommen zwei übernächtigte Typen, Manfred Eicher, sein Musikproduzent, ECM Records.
Den du spielst.
Den ich spiele. Und Keith Jarrett kommen in einem Renault 5 aus der Schweiz, sind die ganze Nacht durchgefahren.
Und das war auch in echt so.
Das war in echt
so. Es war ein Renault 5.
Es war ein Renault 4, also die ganz kleine,
ja,
Kiste.
Renault 4, ja.
Ja, und die sind zum Flughafen, haben dort die Flugtickets sich umgetauscht in Bargeld, weil sie zu wenig Kohle hatten. Haben das den ihr nicht gesagt, der Konzertveranstalterin, einfach damit sie ja ein bisschen Geld überhaupt hatten.
Weil irgendwo schlafen konnten,
so,
essen konnten.
Ja, ja, da haben sie gesagt, wir nehmen das Geld für die Flüge ja, und fahren selber. Und ja, die hatten diese kleine Tournee. Keith Jarrett war damals relativ berühmt. Er hat in der Band von Miles Davis gespielt, zusammen mit Herbie Hancock.
Mhm.
Und er wollte das aber nicht mehr. Er sagte, das ist mir alles zu viel. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und ihn kannte eigentlich niemand in Deutschland schon gar nicht. Und dann auch die Musik. Es wusste ja niemand, Solo, Improvisation, was soll das werden? Das war, das hatte keine große Aussicht auf, ja. Und dann haben die in Turnhallen gespielt, vor 400 Leuten teilweise. Und dann kamen die und er hatte einen kaputten Rücken und kam in Köln an, es regnete, die ganze Nacht durchgefahren und er sagte, oh, mein Rücken. Und ja, dann, okay, heute Kölner Oper. Und das Klavier, ja, Flügel, das ist nicht ein Bösendorfer, das war ein kaputtes Probenklavier. Ich gesagt, das spiele ich nicht. Ja. Ich spiele nicht. Ich spiele heute
Pedal kaputt.
Alles kaputt.
Ihm fehlten diese anderen neun Tasten, die er auf diesem anderen großen Bösendorfer gehabt hätte.
Grand Imperial.
Grand Imperial.
Ja, hatte er bestellt, hat er nicht gekriegt. Und hat gesagt, Tür zu, Hotel, ich spiele nicht. Und schon gar nicht, wir rekorden das nicht.
Ja.
Ja. Und es ist Vera Brandes zu verdanken, die rumgerannt ist, zwei Stunden vom Konzert, Klavierstimmer organisiert hat, die während von Berg noch Lulu, die Oper, gespielt wurde in der Kölner Oper. Die wurde nämlich 20 Uhr gespielt. Da hat das Orchester gespielt. Da haben die hinter der Bühne diesen Flügel gestimmt und das Pedal repariert. Zwei Klavierstimmer, ja.
Ich frage mich nur gerade, haben die kein Bühnenbild gehabt bei Lulu? An dem Abend?
Denn die haben dann, das Konzert war, glaube ich, vor dem Eisernen Vorhang. Die haben einfach den Eisernen Vorhang runtergelassen und den Flügel vorgeschoben und dann hat er da gespielt. Aber und dann ist sie aber noch im Hinterhalt, bitte, er hat ihn bekniet und muss spielen, ich muss Zahnärztin werden, komm, spiel bitte. Und der Eicher hat es dann auch aufgenommen Und jetzt, deswegen erzähle ich es, weil er natürlich, wenn man das vergleicht mit Konzerten Bremen oder Lausanne, also Jared sagt über diese Platte, ist die meistverkaufteste Jazz-Soloscheibe aller Zeit, sagt über diese Platte, ist meine schlechteste Platte. Ja? Und er sagt, ja, natürlich hat sie ihn weltberühmt gemacht, aber er sagt, ich habe musikalisch viel spannendere Sachen gemacht. Das interessiert niemand. Alle kommen mir immer, ja, seit 50 Jahren mit diesem Köln-Konzert, lasst mich in Ruhe. Ja? Der war Ende 20 und dann wirst du immer wieder daran gemessen.
Also soll sich nicht beschweren, er hatte kein Geld damals.
Und Bremen, Lausanne, ja, das war, wenn du dir das anhörst, da spielt er wesentlich schärfer, ja, und auch viel, also mal die Tastatur rauf und runter. Aber dieser Flügel war, also die tiefen Töne, es ging nicht so weit runter. Der Diskant, also die Höhen, die klangen ein bisschen schrill. Also er musste sich mittellagig, ja, ein bisschen beschränken, ja, und hat dann sozusagen diese ostinaten Rhythmen, ja, was schon fast poppig ein bisschen war, was er vorher und nachher nie wieder gespielt hat. Das lag an dem Instrument.
Ja.
Und dann muss man sagen, hätte es diese Frau nicht gegeben, es hätte diese Platte nicht gegeben, es hätte die Weltkarriere von Keith Jarrett eventuell nicht gegeben.
Ja. Ja? Es ist eine wirklich irre Story, die da erzählt wird. Irre. Du also spielst den Musikproduzenten Manfred Eicher, und ich finde, jetzt wird es interessant, der ja mal einen Jazz-Echo 2011 abgelehnt hat. Weil er gesagt hat, diese Preisverleihung konterkariere ja die Wahrnehmung seiner Tätigkeit als Musikproduzent.
Ja.
Und er hat Tucholsky zitiert mit dem Satz, je preiser gekrönt, desto durcher fällt er. Nee, desto durcher er fällt.
Je preiser gekrönt, desto durcher er fällt.
Und jetzt ist die Frage, ob du dich gerne an Manfred Eicher orientieren magst und bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises, du bist immerhin nominiert für zwei, ob du einfach auch rollengerecht, wenn du ihn bekommen solltest für Köln 75, wirklich die Chuzpe hast, zu sagen, ich lehne diesen Preisen ab, denn er konterkariert ja meine Tätigkeit als Schauspieler. Ich hab's auch gar nicht verdient. Und dann haust du den Tucholsky raus, je preiser gekrönt, desto durcher er fällt.
Du, das mache ich. Nein.
Ich traue dir das aber
nein,
zu.
Das ist eine Variante. Ach, siehst du, das wusste ich nicht.
Ja.
Das hat er gesagt. Aber ich meine, gut, in der Jazzwelt ist auch, es ist ja auch nochmal ein ernsthafterer Zirkus. Ja, oder ist ja auch. Er hat aber auch mal was anderes Tolles gesagt. Er sagte, imagine your ears as eyes.
Ja, okay. Also stell dir vor, deine Ohren wären deine Augen.
So, und also jemand, der mehr zuhört, als dass er redet. Es geht ja im Jazz nicht immer nur um die Noten, die du spielst. Viel entscheidender sind ja die Noten, die du weglässt.
Ich hasse diesen Satz.
Aber
der Laie nicht weiß, was damit gemeint ist.
Wo setzt du die Pausen? Ja?
Ja, die Pausen.
Übrigens, muss ich dir erzählen, wir gehen nochmal zurück zu Faust, ja? Also Goethe.
Ja.
Es ist ja interessant, der hat ja auch Jahrzehnte teilweise an den Sätzen geschrieben und du kannst ja da in jedes Komma reinkriechen, du kriegst ihn trotzdem nicht zu fassen. Ja, es ist nochmal eine andere Notation als, sagen wir mal, Musik, die ist ja viel konkreter notiert. Egal, wir spielen das und ich zitiere Byron, Lord Byron und und Martin Wood gesagt zu mir, Mensch, du hast aber was gelernt in den 16 Jahren, ja, wie du diese Sätze, ja, dass du die so, und ich sag, du, ich hab's von Frank Sinatra geklaut. Und er sagt mal, und der hat's wiederum von seinem Saxophonisten geklaut. Und sag, okay, spiel einfach die Phrase. Spiel die Phrase und dann atme. Und dann ist da die Pause. Und dann spielt die nächste Phrase. So. So. Das musst du aber erstmal. Ja, so. Aber deswegen, wo die Pausen sind, natürlich kannst du gniedeln und gucken, zeigen, was du kannst. Ja. Auf der Tastatur oder auf den Seiten. Aber wenn du an einer falschen Stelle gar keine Pause machst, ist das wertlos.
Ja.
Deswegen, die Noten, die du nicht spielst, damit ist die Pause gemeint. Wo sitzt die?
Ja, Pause kennen wir auch vom Comedy-Timing.
Also, wenn das Timing nicht stimmt, ist die Pointe versemmelt.
Ja.
Ja.
So. Also, wir wünschen auf jeden Fall toi, 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 viel Glück.
Danke.
Dass du vielleicht einen der Preise, es sind nur drei nominiert, zweimal du und dann noch.
Ich trete sozusagen gegen mich selber an. Es sind ja, eigentlich sind es beides Priesterrollen. Der Eicher ist ja auch ein Hohepriester der Musik.
Ja.
Harald Pöcher war ein Gefängnispfarrer. Es sind beides Priesterrollen. Sie reden beide nicht viel, sie hören mehr zu.
Ja.
Und ich mache ganz wenig. Normalerweise heißt es...
Du machst ganz wenig. Und das hat mich auch so überrascht. Ich meine, als Priester hörst du vor allem zu. Kommen paar ganz leise Sätze.
Ja.
Und
dann
heißt es aber, nominiert beste Hauptdarsteller. Es überrascht einen aber.
Nebendarsteller, aber es ist...
Nebendarsteller, Entschuldigung, ja, ja. Nee,
aber es ist, normalerweise sagst du beim Film, wenn du eine Hauptrolle spielst, mach wenig. Ja? Mhm. Sei sparsam in deinen Mitteln, das muss 2 Stunden halten.
Ja.
Ja, wenn du eine Nebenrolle hast, du hast 2, 3, 4, 5 Auftritte in einem Film, dann kannst du ein bisschen mehr machen, damit das Publikum sich auch wieder erinnert, ach, das ist der, das ist sie, jetzt kommen sie wieder, guck mal, ah, verstehe. So, dann kann man auch ein bisschen mehr zeigen, was man so auf der Fahne hat. Ich mach's immer andersrum. Ja, Hauptrollen mal, ja,
aus allen Rollen. Das funktioniert offensichtlich
auch. Und Nebenrollen, was ich mal, ganz wenig.
Aber es sind ja auch wirklich, es sind ja auch wirklich nur 3 Minuten.
Ja.
Und das sind 10 Sätze, 3 Minuten.
Ja.
Ich meine, also, dann hat es dich auch überrascht? Dass du nominiert wurdest.
Absolut. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Also, ja, dann rief mich der Produzent von Köln 75 an, Saul Bondi, rief mich an und ich stand gerade Montag, es war Montag, ich stand in der Schlange vom Bäcker, Zeit für Brot oder Brot für Zeit, wie wir im Prenzlauer Berg sagen, weil die Schlange so lang ist. Und ich sage, mach mal einen Kaffee, Latte Macchiato oder vor. Und dann rief er an und sagt, du bist nominiert für einen, was bin ich für einen deutschen Film? Ja, For To Go, hin oder was, sag nochmal. Ich war völlig für die Woche war gerettet. Und wir hatten Donnerstag Premiere mit David Bowie und ich habe bis Mittwoch, wir hatten Endproben und Bühnenproben und ich habe nicht mehr, und Mittwoch gucke ich aufs Telefon und dann hatte ich also wirklich Nachrichten von Kolleginnen und Kollegen, das hat man selten, ja, die alle gratulierten und sagen, toll, Glückwunsch, wir freuen uns. Und die Woche war gerettet, die Premiere war fantastisch, aber ich bin vor Sonntag nicht dazu gekommen zu antworten.
Aber trotzdem,
ja.
Hammer.
Ja, total, danke.
Ja, aber man sammelt. Einfach Preise.
Man sammelt einfach Preise.
Man sammelt einfach
Preise. Ich wäre jetzt, glaube ich, mit dem Tucholsky. Ich
find's absolut.
Nicht, also ich sind auch mal die anderen dran. Was soll man immer
und,
mit den...
Ich denke schon, auch aus politischen Gründen muss man sagen, es gibt ja auch noch andere Schauspieler.
Absolut.
Also, ja, aber das interessiert offensichtlich keinen. Oder du hast sie halt alle in der Hand.
Naja, es kann auch sein, das sagten jetzt auch ein paar, ich denke ja so nicht, aber da sagten ein paar, die so ein bisschen strategisch an Sachen herangehen, die sagten, du hast zwar theoretisch deine Chancen verdoppelt, es kann aber auch sein, dass du sie halbierst, weil sich die Stimmmenge auf 2 Rollen verteilt. Und dann kann es sein, dass der Dritte dann mehr hat.
Ja gut, aber der Preis wird ja für eine Rolle vergeben und nicht für die Person. Es geht ja für um die Rolle.
Ja, ja, klar. Aber es kann sein, dass ich, obwohl ich 2-mal nominiert bin, dass ich die Stimmen sozusagen auf diese beiden Rollen verteilen und ich dann weniger habe. Aber weniger, mehr, gewinn, verlieren, es ist alles egal.
Natürlich.
Ich werde natürlich 2 Reden vorbereiten, aber wenn ich keine halten muss, bin ich auch nicht traurig.
Und ganz zum Schluss, das ist ja das Letzte. Was ist das Letzte, was du auf deinem Smartphone gehört hast an Musik?
Wie meinst du das?
Also, der letzte Song, den du gehört hast.
Jetzt heute gerade?
Ja, weil auch immer. Weißt du es noch?
Weißt du noch?
Nein, ich weiß es nicht.
Aber wieso kommst du jetzt darauf? Du hast jetzt einen krassen Bruch gemacht.
Das ist das Letzte. Wir sind beim allerletzten.
Ach so, das ist die Letzte. Wir sind fertig.
Vorbei.
Ach wirklich, ist das so?
Ja.
Ach Christian, was habe ich als Letzte? Pass auf, wir hören mal. Okay, die Nummer heißt, das ist von Benny Maupin. Der Opening Track von seiner ersten Platte, The Jewel in the Lotus. Das ist eine Nummer, die hat einen Basston und die Akkorde darüber erzählen eine ganze Welt. Es ist mir nicht klar, wie sie das machen, aber es ist eine Platte von ECM. Manfred Eicher hat sie produziert. Diese Platte hat mein Leben verändert. Vielen, vielen Dank.
Alexander Scheer, hör mal, danke, es war ein Spaß.
Das Vergnügen war ganz meinerseits.
Tausend Dank.
Ich danke.
Viel Glück für den Deutschen Filmpreis.
Merci.
Und die beiden Nominierungen.
Schauen wir mal.
Und bis die Tage wieder.
Bis nächstes Mal. Ich bleibe noch eine Weile im Beruf.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Es gibt Momente, da höre ich so Musik und werde total high.
Musik bringt dich runter. Musik macht dich wahnsinnig. Musik ist der Soundtrack zum ersten Date und zum ersten Liebeskummer. Warum macht Musik das nur mit uns? Und vor allem, wie macht sie das?
Wie wirkt sich Musik auf uns aus? Was spielt sich dabei im Gehirn ab, im Bewusstsein, in Körper und Psyche? Ist die Wirkung von Musik planbar, kontrollierbar? Und wenn ja, wie?
Bei Fühlst du's, was Musik mit uns macht, entschlüsseln Lena Hofbauer und Jörg Längersdorf Musikfragen rund um scheinbar Alltägliches. Musik und Gefühle.
Fühlst du's? was Musik mit uns macht. Ab sofort in der ARD Audiothek.